Gami, ich habe etwas Neues entdeckt.
Gott, bitte, komm.
Es war keine Recherche, aber nicht eine tiefgründige. Also ich habe ja neuerdings den Vorsatz gefasst, dass ich einen Halbmarathon laufen will. Und ich tue diesen Vorsatz fleissig verfolgen beim Joggen. Und habe natürlich allen müssen beweisen, dass ich das so mache.
Ja, natürlich.
Ist klar,
wenn du es nicht gefüttert hast, hat es nicht stattgefunden.
Richtig. Und dann habe ich ein Foto gemacht. Und vom Laufen waren meine Haare so aufgestrubbelt. Und dann habe ich das Foto angeschaut und gesagt, es sieht aus, als hätte ich weisse Haare auf diesem Bild.
Ha!
Und dann dachte ich, das kann ja nicht sein. Nein. Dann bin ich heimgegangen, eine Untersuchung gemacht, so den Kopf abgehauen und mit Glück kann man ja weisse Haare.
Das liegt an deinem Podcast.
Ja, das liegt an dir. Du stressest mich so.
Ich stresse dich und ich bin froh, dass ich das schon seit fast 50 Folgen mache.
Wir freuen uns.
Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Gami Lote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Das ist die 49. Folge Nebelspalterinnen. Die Folge vor unserem grossen 50.
Ja.
Jubiläum.
Ja.
Es klingt so, als würden wir 50 werden, aber fast. Mit meinen grauen Haaren fast, gell?
Mit deinen grauen Haaren fast, aber hey, ja, jetzt sind 50 Folgen.
50 Folgen und das ist nur möglich dank euch da draussen, weil ihr uns so fleissig hört und mit uns mitdiskutiert. Und darum haben wir uns überlegt, für die 50. Folge machen wir nochmal ein Community-Special. Mhm. Und ihr da draussen könnt uns jetzt alle eure Fragen schicken, zu uns als Person oder zu uns, was wir gerne machen, egal was. Schickt uns eure Fragen und wir beantworten die in der nächsten Folge.
Also unbedingt nutzt die Chance. Wir freuen uns. Ich meine, schon das letzte Community-Special. Ihr habt so gute Fragen geschickt und wir haben auch so den Plausch gehabt, um darüber zu diskutieren. Also bitte auf Instagram @nebelspalterin, auf unserem persönlichen Kanal. Wir freuen uns drauf.
Doch heute reden wir noch einmal über Politik und vor allem auch über das Recht. Und das, obwohl dass ich ein Rechtsstudium abgebrochen habe. Wer auch sein Rechtsstudium abgebrochen hat, ist der Martin Sellner. Und er wird heute das Thema sein. Und allen, die jetzt dann einmal noch nichts sagen, das wird sich in dieser Folge ändern. Aber wir werden auch, wieder rechtlich, über einen Brief reden, den Gami hat bekommen von der Staatsanwaltschaft Zürich. Bleibt dran.
Ja, das werden wir hören. Das ist viel, die Story ist einfach zu gut. Aber starten wir mit dem Martin Sellner.
Gami, warum war der Martin Sellner das Wochenende das Thema gewesen?
Ja, es ist so, der Martin Sellner ist das Gesicht der identitären Bewegung in Österreich, so ein Gesicht der neuen Rechten. Und die junge Tat in der Schweiz hat ihn eingeladen zu einem Auftritt, hat er einen Vortrag gehalten, und zwar in Tegerfelden im Aargau. Und dabei hat es um ethnische Wahl und Remigration. Klassische Themen, so ein bisschen die neue Rechte, nichts Spezielles, aber es hat für Aufruhr gesorgt, bereits im Vorhinein, wo klar kam, dass er in die Schweiz kommt, aber jetzt auch an dem Samstag. Und zwar die Veranstaltung ist kurz nach Anfang unterbrochen worden und der Martin Sellner hat müssen mit der Polizei gehen. Er ist nicht festgenommen worden, aber angehalten und man hat ihm dann eine Wegweisung aus dem Aargau erlassen und hat ihn auf Zürich geschickt. Das war das, was am Samstag passiert ist.
Und bevor wir vielleicht auf seine Person eingehen, hören wir doch kurz rein, wie die Wegweisung tönt hat und wie es dort tönt hat bei dieser unterbrochenen Veranstaltung.
Das Beste macht es. Steckt auch eine große Leistung. Egal.
Haben Sie erst den Strom abgedreht?
Zeit verlangt von uns, dass wir die Veranstaltung auflösen. Sie werden auch jetzt den Raum betreten. Wir haben uns nicht zu Schulden lassen. Kommt ihr zumindest nicht. Wir werden die Veranstaltung auflösen. Jeder wird.
Ja.
Wenn ich drauf.
Da fällt es drauf.
Aber wenn jetzt sofort, fällt es drauf.
Ja, es ist schon ein bisschen tumultartig, das Ganze.
es klingt, vor allem, ich weiss nicht, ob man das überhaupt so sagen kann, aber für mich, es klingt wie nicht nach einer Wegweisung. Eine Wegweisung klingt für mich so ein bisschen friedlicher irgendwo durch. Mhm. Und es, wenn man die Bilder sieht, also wir werden das natürlich noch verlinken in den Shownotes, dann sieht es aus für mich wie eine klassische Verhaftung. Mhm. Und er hat natürlich die Plattform dann auch genützt, das Bild, das man dort gesehen hat, aber vielleicht können wir später noch einmal kurz sprechen. Jetzt trotzdem kurz, wer ist er als Person?
Ja, ich glaube, vor dem letzten Jahr hat man den Martin Sellner überhaupt nicht auf dem Radar gehabt. Er ist 35, aus Österreich und ist so ein bisschen Karriere so in der rechten Szene, die er gemacht hat. Angefangen 2010 war er Systemadministrator bei einer rechtsextremen Plattform, die aber nachher hat müssen schliessen. Also der die geführt hat, ist auch, wenn ich mich nicht täusche, zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. 2013 ist Martin Sellner zum Sprecher von der Identitären Bewegung geworden, so ein bisschen von dieser neurechten Bewegung, die halt nicht im Parlament agiert, sondern auf der Straße, in den sozialen Medien. 2019 hat er 1500 Franken Spenden bekommen, und zwar vom Attentäter in Christchurch, wenn es richtig ist, in Australien. Dort ist das Attentat passiert, dass 51 Menschen in 2 Moscheen Opfer worden sind von dem Terrorakt. Und man hat gesagt, eben, dort hätte Kontakt bestanden zwischen Martin Sellner und dem Attentäter. Und 2023, und das ist vielleicht der Grund, wieso man ihn kennt, ist er an dem Remigrationstreffen in Deutschland, wo er als Korrektiv recherchiert hat und hat dort, ist er als Redner auftreten. Und was dann passiert ist, sind ja all die Demos gegen rechts nach dem Treffen. Dort, würde ich sagen, hat man ihn erstmal so ein bisschen auf einem grösseren Schirm gehabt. Und jetzt natürlich eine weltweite Bühne auch wegen dem, was am Samstag passiert ist.
Ja, er muss sicher mal auch eine Bühne in der Schweiz, eine grössere, die er jetzt bekommen hat durch die mediale Aufmerksamkeit. Und wenn man vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgeht in seine Vergangenheit, sind mir 2 Sachen aufgefallen. Er hat sich in seinem eigenen Podcast dazu bekennt, dass er selber mal ein Neonazi war. Mhm. Hat es aber gesagt, das bereue er sehr, also etwa so ein bisschen in diesen Worten. Und er hat auch an der Synagoge mal ein Hakenkreuz hergeklebt und hat für das müssen gemeinnützige Arbeit leisten.
Genau, er ist nicht verurteilt worden, sondern hat dann die gemeinnützige Arbeit geleistet. Und er redet ja von dem, dass das eine Jugendsünde ist, wenn ich mich nicht täusche, was ich gelesen habe in den Recherchen.
Und was ich auch noch gesehen habe, er hat Philosophie studiert im Bachelor und hat aber Rechtswissenschaften abgebrochen. Das ist dann auch vielleicht die einzige Gemeinsamkeit, die wir haben. Aber jetzt vielleicht mehr noch auf die Wegweisung bezogen. Was war da genau der Grund gewesen und warum hat dort die Polizei eingegriffen?
Es ist so, wenn man sich die Kommunikation anschaut von der Polizei. Sie sagen, dass sie in dem Sinne weggewiesen haben zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und auch, dass es nicht zu Konfrontationen mit Personen von der Gegenseite kommt. Gleichzeitig, über das reden wir vielleicht nachher noch im Detail, ist es auch darum gegangen, dass die Vermieterin von dem Lokal dann den Vertrag aufgelöst hat, vor Ort, nachdem er herausgefunden hat, wer dort tritt. Das ist auch noch so ein bisschen als Begründung genannt worden. Aber vor allem das Thema, dem sie man kann die öffentliche Sicherheit nicht gewährleisten. Darum kann das so nicht stattfinden. Nach der Idee kein Retter, keine Veranstaltung.
Wenn ich das jetzt so höre, macht es mir den Eindruck, als wäre das eine sehr oberflächliche Begründung. Man hat ja auch, finde ich, zu Recht den Verdacht, dass man auch die politischen Statements nicht wollte zulassen, die er dort macht. Obwohl das Capo Argo ganz klar dementiert hat. Es schwingt aber trotzdem so mit. Und was meinst du dazu?
Ich habe schon auch das Gefühl, dass das natürlich ein Grund spielt. Ich glaube gerade, man hat das im Voraus gewusst, dass er eingeladen worden ist. Ich glaube, der Ort war lange nicht bekannt gewesen. Und da ist natürlich ein öffentlicher und ein medialer Druck da, dass man sagt, man muss die Person mit einer Einreisesperre zum Beispiel belegen. Was wir nicht wissen, also in allen Medien kann man lesen, man wüsste nicht, ob es eine gibt oder nicht, man ist dazu nicht informiert. Und da ist natürlich ein Druck da, oder? Schon nur von aussen. Das andere ist auch, man kann sich schon vorstellen, was passiert wäre, wenn die Veranstaltung stattgefunden hätte. Die Frage muss man stellen. Ob es dann aussendran zu einer Gegendemonstration gekommen wäre, vielleicht auch zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ja, das kann sehr gut möglich sein. Aber für mich ist es ein bisschen eine schwierige Begründung. Muss ich wirklich sagen.
Gami, warum ist das für dich eine schwierige Begründung?
Ich habe das Gefühl, wenn du Veranstaltungen absagst,
private
Veranstaltungen oder auch öffentliche Kundgebungen mit dem Argument, die Gegenseite, es könnte die Gegenseite animieren und dann sei es ein Problem für die öffentliche Sicherheit. Ist es vielleicht in gewissen Fällen, mag man zustimmen und sagen, mal, ich finde es nicht gut, dass der Martin Sellner auftritt. Aber muss sich immer bewusst sein, was der Staat natürlich für ein Instrument hat, dass er dann kann, Kundgebungen zum Beispiel, dass er die kann verbieten mit dem Argument. Und das ist auch schon passiert. Also, gerade wenn ich an Marsch fürs Leben denke, hat es ja den Fall gegeben, dass man die Bewilligung entzogen hat, weil man gesagt hat, wir können die Sicherheit nicht garantieren von dieser Demonstration Marsch fürs Leben wegen der Gegendemo. Und es gehört zu der Staatsaufgabe, dass er eben die Versammlungsfreiheit, ob es ihm passt oder nicht, was dort erzählt wird, in dem sie muss gewährleisten. Und darum finde ich es das Risiko immer, dass man sagt, ja, bei einem Martin Sellner finde ich das gut, dass der nicht hat reden durfte, bis sich das ausweitet und dann plötzlich weiter in eine Gesellschaft greift, oder? Darum finde ich es immer sehr heikle Begründung.
Das ist ja auch von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Das ist ja im Polizeigesetz festgehalten, wie die Polizei vorgehen muss. Man kennt Wegweisungen zum Beispiel von einem Rayonverbot. Also das ist vor allem bei Hooligans, weil sie dort nicht dürfen, irgendein Match schauen, ein Fußballmatch schauen. Und jetzt ist das vermehrt zum Beispiel auch vorgekommen bei Corona-Demonstrationen. Bin ja mal in einer Gerichtsverhandlung, wo es genau um das geht. Also man hat das eigentlich die Wegweisung ist schon nicht so klar irgendwie festgehalten und was das dann beinhaltet. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, zum Beispiel eben im Kanton Aargau ist auch die Dauer, wie lange das dann die Wegweisung ist. Das ist nicht festgelegt. Also man hat dort wie nicht eine klare Definition und es steht einfach vorübergehend. Und Das sind schwammige Begriffe, wo natürlich, ich würde sagen, der Polizei einen gewissen Spielraum geben, den sie brauchen, oder? Weil man von Situation zu Situation muss anders handeln können. Auf der anderen Seite ist das, was du angesprochen hast, wenn man Slippery Slope argumentiert, also immer im Worst-Case-Szenario, ist das natürlich ein Mittel von der Polizei, wo genau unerwünschte politische Statements oder ideologische Statements in diesem Fall kann verhindern. Und nachher noch mit der Begründung, dass es Gegendemonstrationen gibt. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen gesucht übergekommen.
Ich habe auch das Gefühl, es war ein bisschen gesucht gewesen. Und ich glaube, man hat sich das nicht zu Ende denkt, das Ganze. Weil was ist jetzt passiert? Der Martin Sellner hat weltweit, wir reden wirklich weltweit, eine Plattform bekommen. Sogar der Elon Musk hat ja auf seinen Tweet
«Is this legal?»
ja reagiert. Ist in allen Medien wird der Fall jetzt aufgerollt. Anstatt, dass man den von seinen 100 Leuten hat reden lassen und es hätte keine Sau interessiert, es wäre eine Bubble gewesen und jetzt hat man im Gegenteil, eine Bühne, eine globale Bühne, wo ich muss wirklich sagen, habt ihr euch das wirklich bis ans Ende überlegt, was mehr in dem Sinn nützlich ist für ihn? Weil nützlicher für ihn ist genau der Fall, wo jetzt eingetroffen ist.
Das ist genau das, was ich mir überlegt habe. Er hat ja auch das Ganze inszeniert. Mhm. Also er ist ja mit dem Boot rübergekommen und hat sich dabei noch gefilmt und hat in dem Sinn sich vielleicht über Grenzsicherheit lustig gemacht. Also er hat in jedem Fall jetzt einen sicheren Mehrwert daraus gezogen für sich und vor allem Aufmerksamkeit. Ich meine, schon nur, dass wir jetzt auch hier darüber reden, das ist ja genau das Beispiel, oder wir sind jetzt auch das Beispiel dafür, dass er die Aufmerksamkeit bekommt. Und übrigens, man hat ihn vorher schon auch gekannt. Also er ist zum Beispiel in der Corona-Pandemie, ist er vorne gewesen bei den Massnahmengegnern, ist dort viel auftreten. Und in Österreich, wenn man so vielleicht ein bisschen politisch affin ist, hat man ihn auch schon kennt. Aber jetzt kennt man ihn definitiv weltweit. Und genau das, was ich angesprochen habe und was man jetzt auch gesehen hat in diesem Video, auch das nützt ihm. Mhm. Weil es zeigt genau so, wir haben eben keine Redefreiheit in der Schweiz.
Es bedient genau das Narrativ, oder, von einer Gruppe, die sagt, es gibt eine politische Elite oder eine staatliche Elite, die uns unterdrücken wollen. Und dann machst du sozusagen machst du gerade den Veranstaltungsabbruch, der genau dem Narrativ hilft. Weil, was wäre passiert, wenn die Veranstaltung stattgefunden hätte? Es sind 100 Leute dort gewesen, die wahrscheinlich sowieso gleich denken. Also, ich glaube, die denken so oder so gleich, ob die Veranstaltung stattfindet oder nicht.
Und das hat sie wahrscheinlich noch bestärkt, ihrem Denken. Das ist auch meine Befürchtung.
Es hat sie noch bestärkt, oder? Das Narrativ wird bestätigt. Und darum habe ich wirklich das Gefühl, man hätte sich das nicht bis am Schluss überlegt, weil ich habe jetzt auch noch, angeschaut in der Recherche, oder, um den Martin Sellner beim Nachrichtendienst vom Bund, oder? Wenn man würde sagen, wirklich, das ist ein Extremist, oder? Dann muss der Nachrichtendienst ja aktiv sein. Sie sagen, bei Ihnen sei er natürlich kein Fall, weil es gäbe keinen konkreten Gewaltbezug von ihm aus.
Das hat ja vielleicht ein Einreiseverbot ermöglicht.
Das wäre ein Grund gewesen für ein Einreiseverbot. Und der Nachrichtendienst vom Bund sagt, ja, die Tatsache, dass jemand ein Nazi oder ein Anarchist ist, genügt nicht. Es braucht konkrete Verdachtsmomente, die bei ihm nicht da sind. Und darum glaube ich, gerade, dass man das wenn das Ganze noch mehr aufbaust und dramatisiert mit all dem, was passiert ist am Samstag, anstatt dass man es einfach hätte passieren lassen. Weil die Story, dass der Vortrag hätte abgehalten werden konnte, sich niemand dafür interessiert, wäre einfach nicht so spannend gewesen für ihn und auch nicht sehr lukrativ.
Gut, ich denke mal so viel zum Martin Sellner. Aber wir bleiben jetzt so ein bisschen im rechtlichen Bereich. Und zwar, Gami, bist du heute Morgen reingekommen und hast gesagt, ich habe Post bekommen von der Staatsanwaltschaft Zürich. Was hast du wieder gemacht? Erzähl.
Hey, ich schwöre, als am Samstag die Post gekommen ist und ich den Absender gesehen habe, ist mir das Herz in die Hose gefallen. Aber ich habe das Gefühl, ich so, fuck, was habe ich gemacht? Obwohl ich gewusst habe, ich habe nichts gemacht.
Bist du betrieben worden?
Nein, das wäre ja dann das Betreibungsamt, nicht die Staatsanwaltschaft. Ich so, hey, Scheiße, was habe ich gemacht? Und dann sehe ich, mache ich das auf und lese nicht anhand Nameverfügung. Und ich so, okay, what the actual fuck. Und jetzt die lustige oder komische, merkwürdige Story. Vor ein paar Jahren, 2020, ist mir im Ausgang mein Handy gestohlen worden. Kann passieren, wissen wir, ist sicher auch schon ein paar Wochen zuhören passiert. Ich habe Anzeige gegen unbekannt gemacht, meiner Versicherung das gemeldet, mit dem Wissen, das Ding sehe ich nie mehr und es ist jetzt irgendwo im Nirvana. Doch jetzt ist mein Handy aufgetaucht. Mein iPhone 11 Pro ist wieder da.
Okay, und wo ist es vorgekommen?
Und zwar ist es im Rahmen von einer Grenzkontrolle von der Zollbehörde ist eine Person kontrolliert worden. Und bei dieser Kontrolle hat man aus irgendwelchen Gründen hat man das Telefon durch ein System laufen lassen. Das heisst Ripple. Dort war es ausgeschrieben, dass mir das gestohlen worden ist. Und hat dann herausgefunden, dass das mein Handy ist. Zuerst mal, okay, was muss für ein Verdachtsmoment da sein, dass du das Handy kontrollierst und nachher wirklich auch rauskommt, es ist geklaut worden. Und dann ist es, jetzt kommt wirklich spannend an dieser Geschichte. Dann ist es zu einer Befragung gekommen von dieser Person. Die Person, die das Handy hatte, hat angegeben, dass sie das vor 3 Jahren, also kurz nachdem es mir gestohlen worden ist, hat die Person das von einer nicht bekannten Person vor einem Zürcher Nachtclub gekauft. Und zwar vor Ort, ohne Verpackung, Ladegerät oder sonst etwas und hat dafür 250 Franken gezahlt. Es sei beschädigt gewesen und Man hätte schon zweifelt in dem Sinn an dem Preis, ob das nicht ein bisschen hoch wäre für ein kaputtes Telefon. Aber man hätte das für 250 Franken
erworben.
Und jetzt eben ist es an der Grenze aufgetaucht und ich kann das wieder abholen.
Genau. Und die Nicht-Anhand-Name-Verfügung ist so ein Unwort. Das ist so typisch Juristendeutsch. Was das eigentlich heisst, ist, die Staatsanwaltschaft wird es jetzt nicht weiter verfolgen. Es gibt keine Anzeige, die du gemacht hast. Mhm. Da wird jetzt nicht in einem gerichtlichen Verfahren verfolgt. Und dort, also würde man sich ja die interessanten Fragen stellen. Das sind ja die ersten Fragen, die ich mir gestellt habe. So, ja, gibt es einen Beleg vielleicht dafür, dass der das erworben hat? Warum, wann ist es genau gestohlen worden? Und es sind alles so ein bisschen Indizien drauf. Und vielleicht hat er den Schluss auch schon gemacht, dass das vielleicht nur eine Ausrede ist. Aber wir haben ein Rechtssystem, das sagt, im Zweifel für den Angeklagten. Und im Moment ist es, kann er das sagen und muss das nicht belegen, weil auch jetzt kein Verfahren stattfindet.
Wie meine Überlegung war, wie kann man das einfach nachprüfen? Weil es stellt sich ja wie die Frage, ob er der Dieb ist oder ob er wirklich nur das Handy gekauft hat. Und dann könnte man von Hehlerei reden in dem Fall, ob er das gewusst hätte. Jemand, wo doch vor einem Nachtclub steht, zuerst mal, dass man dort ein Handy kauft. Es gibt für mich wie keine logische Erklärung, dass man das macht, weil es gibt so viele Internetplattformen. Ja, es gibt so viele Internetplattformen.
Nachtshoppen an der Langstrasse. Das kann man auch anders. Nein, ja. Sorry.
Ja, ich meine, es gibt so viele andere Orte, wo man ein gebrauchtes Handy kann kaufen. Zuerst mal das. Dann das Zweite ist, wenn ich so an unsere Generation denke, wer zur Hölle hat 250 Franken in Bar dabei? Ich gehe davon aus, dass man doch dann irgendwo Geld abheben müssen. Und dann hätte man ja einfach können sagen, hey, schaut, das sind meine Bankangaben, ich habe an dem Datum 250 Franken abgehoben. Du siehst an welchem Automat, du siehst zu welcher Uhrzeit. Sehr starken Beweis dafür, dass es so abgelaufen ist. Aber.
Und ich habe jetzt gesehen, also jetzt um das rechtlich noch ein bisschen abzurunden. Mhm. Ein Problem ist, dass es verjährt wäre.
Mhm.
Oder? 3 Jahre. Verjährungsfrist ist 3 Jahre. Und ich habe noch nachher gefragt bei einem Freund von mir, der Jus studiert. Und das ist auch so, dass die Staatsanwaltschaft, wenn es viele Fälle gibt, dann tun es die zuerst behandeln, die wie schwer
Schwerwiegender sein,
ja, genau, dass man seine Ressourcen aufteilt und dass es eben ein geringfügiger Straftatbestand wäre. Und das fließt, glaube ich, die Begründung ein bisschen mit rein, hat man gesagt, man tut das jetzt nicht weiterverfolgen.
Ich kann das verstehen. Persönlich schießt mich grauenhaft an. Ich kann es nachvollziehen. Man hat ja auch in den letzten Monaten hat ja auch Recherche vom Tagesanzeiger ja gezeigt, dass gerade bei der Staatsanwaltschaft extrem viele Fälle, ich glaube im Kanton Zürich sind es 100'000 offene Fälle gewesen, die dort rumgelegen sind, weil man konsequent einfach auch zu wenig Personal hat. Die Leute, die Staatsanwaltschaft auch gekündigt haben, wegen Überforderung. Und ja, gute Nachwuchsleute auch fehlen. Ja, es gibt die Überlastung, aber gleichzeitig ist es ja natürlich schon frustrierend, wo man sagt, wenn man die Geschichte hört, irgendetwas ist für mich daran fishy, so ein bisschen, dass man nicht kann dem nachgehen kann. Andererseits frage ich mich, dann muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dann irgendwie, ja, die Rechtsbehörde sozusagen zum Arbeiten zwingen und Steuergelder brauchen.
Also du kannst ja immer noch, in Frist von 10 Tagen, habe ich gesehen, kannst du ja noch Beschwerden einreichen. Aber die Beschwerden bezieht sich nur auf die Verfügung. Das heisst, es wird nicht geprüft werden, ob das jetzt da wirklich so passiert ist, wie er erzählt, sondern es wird nur geprüft werden, ob die Nicht-Anhandnahme-Verfügung wirklich rechtmässig ist.
Ja, das ist ja das, was ich nicht glaube. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft tut da in dem Sinn richtig entscheiden, die Bewertung. Die kann man völlig so annehmen, aber es ist einfach so eine straube Story an der Grenze von der Zollbehörde vor einem Club gekauft. Also wirklich.
Und jetzt kommt noch dazu, dass jetzt kannst du das Handy ja holen. Und was mich wirklich wundern nimmt, und vielleicht kannst du es uns trotzdem noch in der nächsten Folge erzählen, was auf dem Handy noch drauf ist.
Ich habe mich das auch gefragt.
Sind also, so Fotos drauf von jemand anderem?
Ja, zuerst mal so ein bisschen, wollte ich das gehen oder nicht? Ich fand, ja doch, mal, es nimmt mich schon Wunder, weil er steht ja sehr stark beschädigt. Es nimmt mich auch Wunder, in welchem Zustand das ist.
Du hast, also dir ist gestohlen worden in einem neuen Zustand.
Ja, ich habe es nägelnagelneu gehabt. Wirklich, es war nägelnagelneu. Und wenn man ja ein neues iPhone hat, dann hütet man das wie sein Augapfel, oder? So wirklich so, oh mein Gott, bloß nicht erste Klasse.
Offensichtlich hast du das nicht gemacht.
Ja, das anscheinend nicht genug gut, dass das abhanden gekommen ist. Oder ich bin ein gnadenloses Opfer von sehr talentierten Dieben gewesen.
Das finde ich viel wahrscheinlicher bei dir. Du bist so organisiert, du wirst dein Handy nie liegen lassen. Du hast das auch noch nie irgendwo in einer Bar abgeholt. Das habe ich noch nie gemacht, gell? Kenne ich nicht.
Nein. Was ist auf dem Handy? Weil so wie es aus dieser Verfügung jetzt auch tönt, hat man das Handy dann beschlagnahmt und logischerweise eingehalten. Und ich kann das jetzt holen. Und wenn ich das jetzt anstelle, was passiert?
Du wirst es uns in erster Folge erzählen.
Ja, bitte schreiben mir, ob ihr das wollt wissen, ob ich das Handy holen soll und wir wollen wissen, was dort drauf ist. Dann mache ich das, nehme ich mir die Zeit.
Und schreibt uns doch auch, wenn ihr irgendwie so abstruse Fälle erlebt habt, wo Diebstahl gut wieder vorgekommen ist. Mir kommt das jetzt wirklich das erste Mal zu Ohren, so etwas. Darum kann ich danken für die persönliche Einblick. Und die Brief von der Staatsanwaltschaft war keine Betreibung, sondern du kannst einfach dein Handy wieder holen. Das sind ja irgendwo durch Good und Bad News, aber wir wollen doch noch ein bisschen Good News nochmal. Und ich will noch einmal euch motivieren. Schreibt uns doch eure Fragen für die nächste Folge, was euch interessiert, was ihr von uns wollt wissen oder vielleicht auch sogar Themen, die ihr wollt, die wir hier in diesem Podcast besprechen oder sogar Gäste, die wir einladen könnten. Gut, das war es von Nebelspalterinnen. Tut uns weiterempfehlen. Erzählt euren Freunden von uns. Tut uns hoch bewerten. Und wir hören uns nächste Woche wieder am Dienstag am Morgen.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Rahel Gano und Camille Lotte.